Fürchtet euch nicht. Ihr Lieben, das Grab ist leer, Jesus ist auferstanden. Wir feiern Ostern und haben die Kreuzigung und die Auferstehung unseres Herrn und Heilandes Christus vor unseren Augen. Gleichzeitig, wo wir auch hinschauen, wenn wir an zu Hause denken, sehen wir auch Ostereier. Überall. Ist das gut? Passt das zu Ostern? Lassen wir uns da vielleicht ablenken? Passt das zum Kreuz und zur Auferstehung? Stimmt der Tag überhaupt überein mit dem Tag, den wir jetzt hier heute feiern, mit dem, wo wirklich Kreuzigung und Auferstehung stattgefunden hat? Fragen, die uns vielleicht bewegen. Vielleicht auch sogar die Frage, ob der Ursprung dieses Osterfestes nicht sogar heidnischer Natur ist. Jeder von uns wird sofort mitgehen, wenn ich sage, dass das Ei für so etwas steht wie Hoffnung, wie für neues Leben und dass eben aus diesem Ei, aus diesem leblos wirkenden Gegenstand Leben hervorbricht. Im alten Ägypten, in Phönizien und Persien galt das Ei sogar als Ursprung der Welt. Alles Leben schlüpfte aus diesem mystischen Ei, das einen Tag vom Himmel fiel. Im alten Rom und in Griechenland wurden während der Frühlingsfeste Eier bemalt und gefärbt und als Geschenke an Freunde übergeben. In griechischen und ägyptischen Tempeln hingen Eier als Dekoration während der Frühlingsfesttage. Und so ist auch Ostern bei uns ein, der Frühlingstag und Nachtgleiche, das ist der Tag, wo die Ägypter und die Griechen als den Beginn eines neuen Jahres ist auch mit Eiern, mit diesem für sie heiligen Symbol feierten. Und so ist auch das Osterei für uns zu einem Brauch geworden, der vielleicht auch sogar möglicherweise hier und da und dort wie ein heidnischer Ursprung wirken mag, aber mindestens von der christlichen Kirche vollständig umgelenkt worden ist. Und indem wir alte Traditionen beibehalten und mit einer neuen Bedeutung versehen, folgen wir eigentlich etwas, was in der Kirche sehr pragmatisch und sehr, sehr populär war, dass man nämlich althergebrachte Symboliken mit neuem Leben befüllte und sie in einen christlichen Kontext gebracht hat und damit das Denken auf Jesus ausgerichtet hat. Und so bedeutet das Osterei in der Interpretation der Kirche heute, in unserer Interpretation, der Triumph des Lebens über den Tod Jesu Christi in dieser Wiederauferstehung nach seiner Kreuzigung. Und außerdem gab es übrigens damals auch noch so ganz pragmatische Gründe, weshalb man das Ei in dieser Zeit, dem Ei eine besondere Bedeutung gegeben hatte. Eier essen war in der Fastenzeit nicht zulässig. Nun haben sich dummerweise die Hennen an das Legeverbot nicht gehalten. Also gab es Eier. Was hat man gemacht mit den Eiern? Man hat sie gekocht, damit sie haltbar blieben. Was war dann am Ende der Fastenzeit? Es gab viele Eier. Und man hat sich auf Eieressen gefreut. Und so hatten die Eier auch dort noch wieder einen Zusammenhang und vielleicht auch eine ganz pragmatische Ausprägung. Und dann könnte man jetzt auch die Frage stellen, ja, aber wo kommt denn jetzt dieses Wort Ostern her? Und wir nutzen es ja nun, darüber sind wir uns ja einig, als dieses christliche, außerordentliche Ereignis von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Keine Frage. Es gibt eine von mehreren Interpretationen, dass es von dem altgriechischen Wort Austro von Morgenröte kommen könnte. Und dann sind wir schon wieder bei den alten Germanen und dann fängt schon wieder der ein oder andere bei dem einen oder anderen das Kopfkino an. Und das könnte dann auch in eine falsche Richtung führen. Aber auch wenn es in anderen Sprachen und Kulturen das Auferstehungsfest ja mit dem Pascha oder dem Passa, was wir kennen, diesem hebräischen Wort, dem Fest der Juden zur Befreiung der Israeliten aus der äthiopischen Sklaverei. Habe ich äthiopisch gesagt? Interessant, ne? Also ich bin immer noch mit Äthiopien durch unsere Kinder so verhaftet, dass das Wort immer mal wieder rausrutscht. Natürlich die ägyptische. Okay, die ägyptische Gefangenschaft oder Sklaverei natürlich. Und somit gibt es da auch einen sehr, sehr, sagen wir mal, verwurzelten, jüdisch verwurzelten Zusammenhang, der uns auch dann eben zu diesem Volk Israel führt. Aber kommen wir zurück auf die Morgenröte, auf Ostara oder wie auch immer man es beschreiben möchte. Gemäß der Bibel wurde das leere Grab Jesu ja am frühen Morgen bei Sonnenaufgang entdeckt. In der Morgenröte heißt es in bestimmten Übersetzungen. Und schon habe ich euch hoffentlich wieder abgeholt, dass wir mit Ostern richtig liegen. Aber mal ehrlich, ist es nicht eigentlich völlig egal, was vielleicht damals so in der Geschichte oder die ein oder andere Interpretation oder Herkunft oder Herbeileitung meinen könnte? Könnte es sein, dass wenn wir überhaupt solche Gedanken haben und wenn sie dir vielleicht ins Ohr geflüstert worden sind oder hier oder da zur Debatte gemacht werden, könnte es sein, dass es eine völlig überflüssige Energie ist, weil es geht uns doch heute und wahrhaftig und nur und ausschließlich um das eine. Jesus Christus ist auferstanden. Und weil wir das wissen und weil ich das weiß, kann ich Ostereier feiern und Ostereier genießen und möchte das auch mit euch zusammentun und möchte euch deshalb ganz entspannt mit euch Ostereier essen. Und habe deshalb hier Ostereier mitgebracht und habe gedacht, lass uns doch einfach ganz entspannt Ostereier essen und Jesus feiern, seine Auferstehung. Das Grab ist leer. Und wenn da jetzt noch irgendjemand ist, der vielleicht denkt, das könnte ja aber vielleicht doch irgendwie noch eine falsche Richtung sein, dann will ich noch einmal Paulus in Athen noch mal aufrufen, wie er umgegangen ist mit der Situation, wo es auch durchaus Grund gegeben hätte, dass er Dinge in Frage stellt in einer Weise und möglicherweise auch sehr deutliche Worte findet. Er macht das aber anders. Er macht es ganz anders. Und das hat mich schon, als ich das erste Mal so zu mir das entgegenkam, hat mich das tief beeindruckt, weil es mich entspannter gemacht hat. Und vielleicht darf ich ein bisschen von dieser Entspannung weitergeben. Er stellt sich vor die Versammlung und sagt: Athener, mir ist aufgefallen, dass ihr euren Göttern aber mit großer Hingabe dient. Denn ich habe in eurer Stadt viele Heiligtümer gesehen. Auf einem Altar stand dem unbekannten Gott. Von diesem Gott, den ihr verehrt, ohne ihn zu kennen, spreche ich. Von diesem Gott, den ihr nicht kennt, spreche ich. Es ist der Gott, der die Welt und alles, was in ihr ist, geschaffen hat. Dieser Herr des Himmels und der Erde wohnt nicht in Tempeln, die Menschen gebaut haben. Er braucht auch nicht die Hilfe und Unterstützung irgendeines Menschen. Er, der allen das Leben gibt und was zum Leben notwendig ist, er hat den einen Menschen geschaffen, von dem alle Völker auf der ganzen Erde abstammen. Er hat auch bestimmt, wie lange und wo jeder einzelne von ihnen leben soll. Das alles hat er getan, weil er wollte, dass die Menschen ihn suchen. Sie sollen ihn spüren und finden können. Und wirklich, er ist jedem von uns ja so nahe. Durch ihn allein leben und handeln wir, ja, ihm verdanken wir alles, was wir sind. Es fällt auf, dass Paulus nicht alles, was die Leute bis dahin getan haben, verteufelt oder verdammt oder in Grund und Boden redet, sondern im Gegenteil, er wertschätzt es sogar und er holt sie ab, da wo sie sind. Er sagt quasi, hey, ihr so frommen Leute, wenn ihr nur die gleiche Hingabe für diesen lebendigen Gott aufbringen würdet, wie ihr bisher für den euch unbekannten Gott aufgebracht habt, dann würdet ihr noch etwas ganz, ganz anderes erleben und was ganz anderes sehen. Und dann werdet ihr etwas spüren und finden und kennen. Ich meine, so wie er es da beschreibt, ich wünsche uns das so sehr, dass uns das heute entgegenkommt. Dass wir spüren, dass ihr, jeder Einzelne, spürt und findet und kennt, was Gott uns bekannt machen will in Jesus Christus und auch in seiner Auferstehung. Paulus lässt ihre Symbolik zu. korrigiert aber ihren Blickwinkel und lenkt den Blick auf einen lebendigen Gott hin zu einem lebendigen, zu einem tiefen Lebenssinn. Und seitdem mir dieses Vorgehen von, dieses weise Vorgehen, wie ich empfinde, von Paulus so bewusst geworden ist, verliere ich mich nicht mehr in diesen gesetzlichen Fragestellungen und in den Dogmen und, wie gesagt, kann auch Ostereier sogar ganz entspannt genießen und mich daran erfreuen. Also, lasst uns nicht von der Osterfreude ablenken, sondern genießen wir sie. Das Grab ist leer. Jesus ist auferstanden. Das wollte ich hören. Ihm geben wir die Ehre. Lasst uns daher auf die Bibel schauen und darauf, was uns Gott dazu zu sagen hat. Ich lese zunächst im Lukas-Evangelium 23, Verse 50 bis 56 und dann danach im Kapitel 24, die Verse 1 bis 12. Unter den Mitgliedern des Hohen Rates war ein Mann von edler und gerechter Gesinnung, der den Beschlüssen und dem Vorgehen der übrigen Ratsmitglieder nicht gestimmt hatte. Er stammte aus Arimathäa und einer Stadt in Judäa und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Josef, so hieß dieser Mann, ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Nachdem er den Toten vom Kreuz abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Grab, das in den Felsen gehauen war und in dem noch nie jemand bestattet worden war. Das geschah noch am Rüsttag, unmittelbar vor Beginn des Sabbats. Die Frauen, die Jesus seit den Anfängen in Galiläa begleitet hatten, waren Josef gefolgt. Sie sahen das Grab und schauten zu, wie der Leichnam hineingelegt wurde. Dann kehrten sie in die Stadt zurück und bereiteten wohlriechende Öle und Salben zu. Am Sabbat hielten die Frauen die im Gesetz vorgeschriebene Ruhe ein. Ich habe das bewusst gelesen, um nochmal deutlich zu machen, es gibt Zeugnisse darüber, wie Jesus in dieses Grab gelegt wurde. Es gibt Zeugnisse darüber, dass das nicht eine Fiktion ist oder dass es nicht nur, ja, wir hören es natürlich vom Hören sagen, klar, weil wir die Bibel hören und nicht selber dabei sind. Aber es sind so deutliche Zeugnisse darüber geschrieben, in einer chronologischen Reihenfolge, die etwas nochmal, wie ich finde, vertiefend, noch bestätigend, auch das, was dann danach kommt, nochmal untermauern. Das heißt dann weiter, doch am ersten Tag der neuen Woche nahmen sie in aller Frühe die Salben, die sie zubereitet hatten, und gingen damit zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein, mit dem man den Eingang des Grabes verschlossen hatte, weggewälzt hat war. Sie gingen in die Grabkammer hinein, aber der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nirgends zu sehen. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in hell leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht aufzublicken. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss in die Hände sündiger Menschen gegeben werden, er muss gekreuzigt werden und er wird drei Tage danach auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an jene Worte Jesu. Sie kehrten zum Grab in die Stadt zurück und berichteten das alles den 11 Aposteln und allen anderen Jüngern. Bei den Frauen handelte es sich um Maria aus Magdala und um Johanna und um Maria, die Mutter des Jakobus. Zusammen mit einigen anderen Frauen, die bei ihnen gewesen waren, erzählten sie den Aposteln, was sie erlebt hatten. Aber die hielten das alles für leeres Gerede und glaubten ihnen nicht. Petrus allerdings sprang auf und lief zum Grab. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, sah aber nur die Leinenbinden daliegen. Voller Verwunderung ging er wieder fort. Und auf dieser Grundlage, auf dieser tiefgreifenden Erzählung, feiern wir heute die Macht Gottes. Die Macht Gottes, die er uns mit der Auferstehung wie in einer Neuschöpfung in Jesus Christus beweist. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Wir kennen die Ostergeschichte. Aber wenn wir sie in dieser Tiefe nochmal aufnehmen, bei mir löst es einen Schauer im Rücken, über den Rücken aus. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal als Gottes Ja zur Kreatur so formuliert. Die Auferstehung Jesu Christi ist Gottes Ja zur Kreatur. Nicht Zerstörung, sondern Neuschöpfung der Leiblichkeit geschieht hier. Der Leib Jesu geht aus dem Grab hervor und das Grab ist leer. Wie es möglich ist, wie es zu denken ist, dass der sterbliche und verwesliche Leib nun als der unsterbliche, unverwesliche, verklärte Leib da ist, bleibt uns verschlossen. Vielleicht wird auch die Verschiedenartigkeit der Berichte über die Begegnung des Auferstandenen mit den Jüngern so deutlich, wie dies, dass wir uns über die neue Leiblichkeit des Auferstandenen keine Vorstellung zu machen vermögen. Gott hat die erste Schöpfung gerichtet und er hat eine neue Schöpfung in der Gleichheit der ersten geschaffen. Nicht eine Christus-Idee lebt fort, sondern der leibliche Christus. In der Auferstehung erkennen wir, dass Gott die Erde nicht preisgegeben, sondern sie zurückerobert hat. Er hat ihr eine neue Zukunft, eine neue Verheißung gegeben. Dieselbe Erde, die Gott schuf, trug den Sohn Gottes und sein Kreuz. Und auf dieser Erde erscheint der Auferstandene den Seinen. Und zu dieser Erde wird Jesus Christus am letzten Tag wiederkommen. Wer die Auferstehung Christi gläubig bejaht, der kann nicht mehr weltflüchtig werden. Er kann aber auch nicht mehr der Welt verfallen. Denn er hat ja mitten in der alten Schöpfung die neue Schöpfung erkannt. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er lebt auch in dir. Und noch einmal, was nun bedeutet die Auferstehung für uns? Für uns in einer Zeit, wo die Menschen alle immer weniger alt werden. Ja, ihr habt richtig gehört. Das Durchschnittsalter der Menschen in unserer Gesellschaft, in der die Entchristlichung um sich greift, sinkt. Auch wenn du das ganz persönlich vielleicht anders erleben magst. Eigentlich verkürzt sich das Leben der Menschen rapide. Ja, das ist so. Lass mich das erklären. Nach vorliegenden Erkenntnissen ist es so, dass die Menschen im Mittelalter durchschnittlich so 35 Jahre alt wurden. Heute liegt das Durchschnittsalter bei 79 bis 83 Jahren. Und die heute geboren werden, haben noch eine ganz andere Lebenserwartung, die weit darüber hinausgeht. Und doch leben die Menschen immer kürzer. Nun, warum ist das so? Früher haben die Menschen eben noch viel mehr an die Auferstehung, das ewige Leben geglaubt. Heute ist ihnen der Glaube häufig abhanden gekommen. Und 35 Jahre plus Ewigkeit ist doch mehr als 83 Jahre ohne Ewigkeit, oder? Nun mal abgesehen von diesem mathematischen Gleichnis mit leichtem Augenzwinkern, kann man trotzdem die Frage stellen, ist das für uns relevant? Ich glaube schon, weil es macht etwas mit uns oder mit der Gesellschaft. Und ich denke, ja, es ist relevant, denn wenn ich weiß, dass ich nur dieses Leben auf der Erde habe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich alles in mein irdisches Leben hineinlegen möchte, was ja mein einziges begrenztes Leben hier auf der Erde ermöglicht. Wenn ich davon ausgehen muss, dass danach nichts mehr kommt, wird mich das irdische Leben und mein Begehren, so viel wie möglich erleben zu müssen oder zu wollen, derart vereinnahmen und in Atem halten, dass es mir meinen Frieden, meine Freiheit, ja, wahrscheinlich rauben wird. Und was hat uns davon befreit? Es war die Auferstehung von Jesus Christus, von dem die Frauen berichten, die an seinem Grab waren. Ich finde es übrigens bezeichnend, dass es die Frauen wieder mal waren, die an seinem Grab waren und die diese erste Botschaft weitergegeben haben. Die Samariterin am Jakobsbrunnen trägt diese Botschaft in ihr Dorf hinein. Die Frauen am Grab tragen diese Botschaft als erstes. Ich finde es bezeichnend, dass das so ist, dass Gott das so gemacht hat. Kleiner Schlenker. Aber es ist so, dass diese großartige Botschaft damals von den 12 Aposteln jahrzehntelang in die Welt hineingetragen wurde und bis heute in der ganzen Welt bekannt ist. Wie viel die Menschen auch an die Auferstehung glauben mögen. Wir feiern alle dieses Fest. Und es hat eine Verbreitung gefunden, die unvorstellbar ist eigentlich. Ich meine, heute reden wir bei Social Media über Reichweite und wie viele Follower du hast und sonst irgendetwas alles. Und wenn jemand da eine Million hat, dann ist das schon sensationell und der hat eigentlich ausgesorgt für sein Leben, weil er so viel Werbehonorare bekommt, dass man sich kaum vorstellen kann. Aber diese Reichweite, die geht so weit darüber hinaus und die ist über Jahrzehnte, Jahrtausende geblieben. Also von der Reichweite träumt so mancher Blogger. Die Nacht, in der Jesus vom Tod ins Leben zurückgekehrt, seine Auferstehung, ist das großartigste Ereignis, das für uns alle alles anders gemacht hat. Daran glauben wir. Wenn sich da ein leiser Zweifel bei dir oder bei mir einschleichen möchte, ob sich denn wirklich alles so gewesen ist, ist doch alles so kompliziert und so unwirklich, so spooky irgendwie. Dann habe ich da noch ein paar Gedanken dazu und dann die Zitate von zwei Menschen für dich, von denen du vielleicht gar nicht erwarten würdest, dass sie in diese Richtung unsere Gedanken auf Jesus lenken können. Zunächst einmal meine Gedanken und zwar aus einem juristischen Blickwinkel. Wenn wir uns alle Zeugenaussagen, wovon ja auch Dietrich Bonhoeffer spricht, wenn man sich alle Zeugenaussagen der Evangelien anguckt, dann zeigt uns die Beweisführung deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung der Zeugen. Während bei dem einen nur Maria von Magdala zum Grabe geht, sind es bei dem anderen Frauen in der Mehrzahl. Während bei dem einen die Begegnung mit den Engeln in der Grabkammer stattfindet, findet bei dem anderen die Begegnung außerhalb der Grabkammer statt. Während bei dem einen die Erde bebt und Unglaubliches auch physisch passiert, ist es bei dem anderen eher fast unspektakulär und unauffällig in einem Dialog zwischen zwei Menschen oder Engel und Menschen. Eine Konsistenzanalyse allerdings zeigt auf, dass es eine wesentliche Übereinstimmung gibt. Eine wesentliche Übereinstimmung in allen 5 Evangelien. Das Grab ist leer und Jesus Christus ist auferstanden. Wenn man dann noch einen Schritt weiter geht und die Glaubwürdigkeit der Zeugen versucht zu durchleuchten, da gibt es ja die Glaubwürdigkeit und die Glaubhaftigkeit. Die Glaubhaftigkeit haben wir eben gerade abgehandelt, indem wir festgestellt haben, die Aussagen haben eine bestimmte Konsistenz. Aber auch die Glaubwürdigkeit, wenn man sie überprüft, dann kann man feststellen, es waren vollmächtige und vertrauenswürdige Zeugen, die diese Evangelien niedergelegt haben. Nach allem, was uns entgegenkommt. Und es trifft eben zu. Das Grab ist leer und Jesus ist auferstanden. Und nun zu den zwei Personen oder Zitaten. Es gibt da den französischen Philosophen Voltaire. Er ist eher als Kirchenkritiker bekannt und nicht unbedingt jemand, von dem du als erstes sagen würdest, dass er sowas wie ein lebendiger Jesus-Nachfolger, sich als lebendiger Jesus-Nachfolger gezeigt hätte. Aber er sagt, die Auferstehung ist doch die einfachste Sache der Welt. Und da staunst du, weil es ja eine Bestätigung der Auferstehung ist. Und er begründet das auch, indem er sagt, wenn Gott die Schöpfung, die Menschen geschaffen hat, dann ist es ja wohl das Leichteste, dies ein zweites Mal zu tun und zu schaffen. So der Philosoph Voltaire. Und dann gibt es da die Geschichte von Wolfgang Biermann. Von Wolf Biermann. Ich weiß nicht, wie gut ihr ihn kennt, aber ich glaube, die meisten von uns haben die Geschichte damals ganz gut mitgekriegt und selber noch verfolgt. Damals die Ausweisung und so weiter, was da so war, und ihn auch erlebt und auch heute noch manches im Gedächtnis. Da gibt es eine Geschichte, wo wohl eine Theologiestudentin in einer Begegnung, in einem Meeting mit ihm versucht, Wolf Biermann davon zu überzeugen, dass es doch aus verschiedenen Gründen keine Auferstehung Jesu gegeben haben kann. Wolf Biermann belehrt sie darauf eindringlich und sagt: Wissen Sie eigentlich, meine Dame, dass Ihr Glaube und Ihre Predigt ohne das leere Grab null und nichtig wäre? Die Auferstehung ist vielmehr die tiefste Wahrheit im Evangelium. Und Ostern ist die härteste Währung auf dem Markt der Hoffnungen. Noch Fragen? Ja, also, das finde ich ist schon bezeichnend. Wenn so eine tiefe Wahrheit, an die wir glauben, bestätigt wird, bestärkt wird, wo wir manchmal staunend davor stehen, weil wir sie von dort nicht erwarten. Aber wie heißt es so schön? Der Heilige Geist weht, wann und wo er will. Und ich empfinde, dass es da nicht um die Frage geht, welche Ideologie, welche politische Haltung Wolf Biermann hat, ja, den Kommunismus zu einer fehlgeleiteten Religion erklärt. Also nicht im positiven Sinne, sondern im kritischen Sinne. Also da sind Ideologien, da sind Überzeugungen im Spiel, das mag alles so sein. Aber so wie mich mal ein Zen-Buddhist darauf aufmerksam gemacht hat, wie wäre es dann mal mit Vergebung, musste ich eben halt auch dort lernen und dürfen wir auch dort lernen, wo Gott durch Menschen spricht, von denen wir es manchmal gar nicht so erwarten. Aber er spricht hier zu uns. Und was bedeutet eben dann diese Auferstehung, was bedeutet Ostern für uns? Was bedeutet es für uns? Da ist doch so viel Hoffnung. Da ist Perspektive. Da ist Lebensverlängerung. Also ihr erinnert euch, ne, an die 83 Jahre jetzt, 83 Jahre plus Ewigkeit. Hey, was ist das für ein Pfund? Und der entscheidende Punkt ist, finde ich, der darin zu finden ist, wer an die Auferstehung glaubt, wer an den Auferstandenen glaubt, für den geht doch die Sonne auf. Der Tod verliert seine Macht. Warum? Weil es ein Danach gibt. Das Leben wird plötzlich oder wird lediglich zu einem Lebensabschnitt. Und der Tod ist nicht das Ende. Eigentlich wissen wir das. Aber wissen wir das auch hier? Hier wissen wir das oft. Ich sage das auch mir selber. Vor 20 Jahren hättest du mich auf den Tod nicht ansprechen können. Das war eine unvorstellbare Dimension für mich. Heute bin ich da an einem ganz anderen Ort. Aber ich weiß, dass zwischen Verstand und Herz noch ein weiter Abstand ist. Und es wird ja gesagt, das sei die größte Entfernung auf der ganzen Welt. Und die Bereitschaft, den Tod zu akzeptieren, nicht im Sinne etwas Negativem oder etwas Endlichem, sondern etwas, was danach kommt und wo wir darauf vertrauen dürfen, dass es noch schöner wird, mit Jesus unterwegs zu sein. Das ist etwas anderes. Und diese Hoffnung, Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Diese Hoffnung lassen wir uns nicht rauben. Wie auch immer es um uns bestellt ist, wie sehr uns vielleicht auch der Tod bedrohen mag, die Morgenröte, die Sonne wohnt in unseren Herzen. Sie bleibt. Amen. Jesus, als er auferstanden war, versuchten die Obersten noch dies zu vertuschen. Es gibt ja diese Geschichte, in der sie behaupten wollten, dass der Leichnam von seinen Jüngern gestohlen und weggeschafft worden sei. Und nicht nur das. Die Auferstehung von Jesus war hier nicht der einzige Vertuschungsversuch. Kurze Zeit vor der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus war ja das Ereignis um Lazarus. Diesen Lazarus, den er von den Toten auferweckt hat. Mir ist im Johannesevangelium aufgefallen, dass dort steht, als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Und jetzt kommt's. Der Satz, den habe ich sonst immer überlesen. Da beschlossen die führenden Priester, auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. Und deshalb, der Teufel ist ein Dieb. Und er versucht, die großen Taten Gottes zu vernebeln. Er versucht, sie zu vertuschen. Aber Jesus lebt. Und Jesus lebt auch in dir. Und deshalb richten wir unseren Blick, wie, wo immer wir auch sind, auf Jesus und lassen uns nicht ablenken. Ich denke an Karfreitag, Silke, wo du noch uns mit diesem Film darauf gelenkt hast, wie es darauf geht. Darum geht es selbst in diesem Leiden, selbst in dieser besonderen Situation der Kreuzigung, den Blick auf Jesus, auf den Gekreuzigten und Auferstandenen, durchaus auch auf den Gekreuzigten zu richten, auf den, der gelitten hat, wo wir uns kaum vorstellen können, wie schlimm das ist. Ich habe nochmal nachgelesen und ich war so ein bisschen Zweifel, Teufel ist ein Dieb. War das wirklich so schlimm mit diesem Auspeitschen und so? Und es war so schlimm. Es war eigentlich noch schlimmer. Und wir können uns das gar nicht vorstellen. Das ist ja in einer Gesellschaft, wo die Grausamkeit keine Grenzen kannte. Wir sind heute in einer anderen zivilisierten Welt hier im Westen. Und doch gibt es das auch heute noch unter uns. Aber in anderen Sphären sowieso auch noch nach wie vor so schlimm. Und es ist kaum auszuhalten. Deshalb ist es gut, wenn wir den Blick auch auf Jesus Christus, den Geschlagenen, den Gekreuzigten richten. Aber so richten wir ihn heute auf den Auferstandenen. Und so wird es gut sein, dass wir in der Lage sind, am Kreuz von Golgatha vorbeizuschauen, rüberzuschauen in den Himmel, wo Jesus Christus neben dem Vater im Thron, auf dem Thron sitzt und ein Bild haben voller Herrlichkeit, aber eben das Kreuz von Golgatha nie aus den Augen verlieren. Und so mögen sie Lazarus töten und Jesus ans Kreuz heften. Mögen sie ihn quälen und mögen sie Geld dafür ausgegeben haben, um Menschen zu bestechen, damit sie erzählen, dass der Leichnam von Jesus gestohlen wurde, damit die Auferstehung vertuscht wird. Er lebt in uns und so sagen wir erneut, er ist auferstanden, es ist vollbracht, er ist wahrhaftig auferstanden. Spektakulär war die Kreuzigung, der Vorhang im Tempel war zerrissen. Dramatisch war die Auferstehung, eine Zeitenwende. Jesus wahrhaftig auferstanden und Jesus lebt. Und nun macht es etwas mit unserem Leben. Es gibt uns Mut. Es gibt uns Freiheit. Es gibt uns Frieden. Es gibt uns Perspektive. Die Bibel ermutigt uns hier mit den Worten von Paulus an die Korinther. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leibe, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus teilhaben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es, ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott. Und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkündigen. Denn wir wissen, der Jesus, den Herrn, von den Toten auferweckt hat, wird auch uns auferwecken. Wir sind ja mit Jesus verbunden und wird dann zusammen mit euch vor sich treten lassen. Und später in der nach der Auferstehung heißt es hier, ich lese aus dem Matthäus-Evangelium 28, Verse 16 bis 20, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Und in diesem Gedanken und mit diesem Jubel, in seinem Reich dienen zu dürfen, er aber alle Tage bei uns ist, bei dir und bei mir, bis an der Weltende, wünsche ich uns und wünsche ich euch frohe Ostern. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er lebt in dir. Amen. Ich habe so sehr den Eindruck, Jesus mit seiner Auferstehung führt uns nach seiner Auferstehung, indem er den Jüngern diesen Missionsbefehl, wie wir ja sagen, gibt, führt uns an den Ort, dass er bei uns ist, alle Tage und bis an der Weltende und dass er uns bevollmächtigt. Und ich habe den Eindruck, dass das Leiden Jesu für einige, die hier sind, einen ganz besonderen Grund, einen ganz besonderen Aspekt gerade heute ausmachen kann. Nämlich der Auferstandene bevollmächtigt uns, in seinem Namen das zu tun, was er in der Zeit vor seiner Kreuzigung und auch nach seiner Kreuzigung verwirklicht hat. Mit Wundern und Zeichen hat er Gott verherrlicht und sich verherrlicht. Und ich glaube einfach, dass es Menschen gibt hier unter uns, die krank sind, die bedrückt sind, die Lasten mit sich tragen und dass es gut wäre, wenn wir neben dem, Lydia, was du schon angekündigt hast, zu erzählen darüber, was der Tod eben vielleicht nicht mit uns macht oder gemacht hat, vielleicht auch noch eine Zeit ist, wo wir beten für Einzelne, die den Wunsch haben, dass wir beten für Heilung und für Wiederherstellung.